Brief an eine junge Anwältin. Nina, hast du es trotz Ferien gelesen?
Auch nie.
Hast du schöne Ferien gehabt?
Ja, danke.
Sehr gut. Jetzt ist Dienstag. Magst du überhaupt noch an die Ferien erinnern?
Sehr dunkel.
Gell, es ist krass, wie brutal schnell dass das geht.
Ja, das ist leider so.
Und man wird einfach überrollt und eine Woche ist viel zu kurz, weil eigentlich gar kein Fall stillsteht.
Ja. Ja, und du, also das ist das eine und du kannst dich nicht genug erholen. Das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich,
für eine Woche. Und man ist immer gleich irgendwie tangiert. Mhm. Auch wenn man sagt, man macht nichts.
Ja, ja, das können wir ja. Also in dem sind wir ja alle gut.
Was?
Eben nichts machen. Ja, für uns ein Schlusszeichen.
Ja, aber ich finde schon, das ist, das muss man sich bewusst sein, wenn man sagt, man wird Anwalt in einer kleinen Kanzlei. So eine Art ein bisschen grössere Einzelmaske.
Ja, wahrscheinlich nicht nur so. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit von der Anwalt, also nicht nur Anwalt.
Aber Staatsanwälte und Richter können ja das viel besser. Die sind ja, aber die sind natürlich auch nicht so fristgetrieben wie wir.
Das ist doch super. Würde ich auch machen, wie je nachdem die ein oder andere in diesen Gilden. An meinem letzten Tag habe ich noch 20 Fristen aus und dann weiss ich, es läuft ganz sicher nicht, bis die Fristen ablaufen. Das fände ich auch super.
Ja, aber eben selber hast du ja keine Fristen.
Eben, jagst sie aus und tust sie ruhen. Und wir sind halt einfach so, Gott, bitte nicht. Ja, so ist es halt.
So ist es. Und ich meine, früher hat es ja noch Gerichtsferien gegeben. Und die hat man ja gestrichen.
Also du meinst im Strafrecht?
Im Strafrecht, ja. Und das war immer so ein Moment gewesen, zum Durchschnaufen. Und dann, zuerst, als gestrichen worden sind, hat sich das gar nicht so bemerkbar gemacht, vor allem in den Sommerferien. Ist dann gleich eigentlich nichts gelaufen. Jetzt haben wir die StPO 14 Jahre, 15 Jahre. Und jetzt ist es so, jetzt merkt man langsam nicht mehr. Also wir haben ja nicht mehr so wie eine Durchschnaufpause in den Sommerferien. Das ist ja völlig verloren gegangen.
Ja, also es hat noch ein Mühe. Kommt ganz darauf an, ob du Fälle hast mit Leuten, die Kinder haben. Dann merkst du es.
Aber wenn die weg sind, ja. Also du meinst Staatsanwälte, die Kinder haben, Staatsanwältinnen.
Ja, oder auch Gerichte, die dann halt nicht tagen oder nicht eine Verhandlung haben.
Aber weißt, Fristen laufen ja gleich und früher sind stillgestanden.
Ja, natürlich. Ja. Nein, so merkst du es nicht. Aber ich meine, es flacht so ein bisschen ab. Es ist ein bisschen weniger los. Aber nein, natürlich im frischen Leben, ganz normal, ja. Aber weißt, ich bin mir nur das gewöhnt.
Ja, du bist. Es ist einfach, ich finde, es ist unglaublich schwer, jemandem zu vermitteln, der das nicht selber erlebt. Oder denken auch alle, auch Anwälte aus anderen Rechtsgebieten, denken immer, ja, was hast du so wieder für einen Stress? Aber wir sind halt schon gilden da eigentlich im Durchnotfall.
Das versteht, glaube ich, niemand.
Und das ganz Absurde ist, man dreht ja immer mehr dem Rat. Man nimmt uns immer mehr in Pflicht unter dem Label Beschleunigungsgebot, Beschleunigung von diesen Strafverfahren. Aber ich würde jetzt meiner Erfahrung nach, liegt das Nadelöhr sicher nicht bei der Anwälte oder nicht primär bei der Anwälte.
Nein, glaube ich auch nicht. Also vielleicht in ganz vereinzelten Fällen, aber das grosse Ganze sicher nicht, nein.
Ja. Aber wir wollen nicht brüllen.
Nein, wir wollen nicht brüllen. Wir wollen ja jetzt Briefe lesen.
Wir wollen Briefe lesen. Nein, wir wollen die Einleitung zu den Briefen lesen.
Ja, aber schlussendlich wollen wir nachher Briefe lesen, oder?
Das ist vorweg noch das Fazit. Du bist ja sehr skeptisch dem Autor gegenüber. Darf ich jetzt als Vorabfazit schon mitnehmen, dass wir nachher im Anschluss mal einen Brief lesen?
Das darfst du, ja.
Okay, ja, das freut mich. Ja. Also, er fährt an, quasi, indem dass er ein Warnschild aufhebt und sagt, hey, ich gebe jetzt da zwei Ratschläge in diesem Buch, aber das ist ein gefährliches Business. Also Vorsicht, ein Rat kann ganz leicht Schaden anrichten.
Also, im Grundsatz stimme ich mit ihm überein. Also, Ratschläge, und zwar unabhängig von wo, also in welchem Gebiet, können gefährlich sein und sind mit Vorsicht zu genießen. Und das gilt bei uns natürlich umso mehr, weil das sehr detailabhängig ist. Also man muss alles wissen, man muss alles kennen, man muss alles einbeziehen. Und
Chance, also jetzt bist du auf der Ebene von einem Einzelfall. Ja,
ja genau, im Strafverteidigung.
Und wir merken das ja stark. Also wir haben ja das Vier-Augen-Prinzip, nicht ganz auf allen Fällen, aber auf vielen Fällen. Und einfach so, das heisst nicht einfach so einen Rat geben oder eine kurze Diskussion zwischen Stuhl und Bank, sondern das haben wir ja gemerkt, da muss man wirklich, also es bringt nur wirklich etwas, wenn beide fundierte Akten sind. Du schüttelst den Kopf.
Nein, es stimmt. Also es kommt gerade darauf an, wie der Rat annimmst, oder? Wenn du mir zwischendurch und Angel etwas sagst und ich merke, dann erzählt mir jetzt so ein Mist, dann hat mir deiner Rat schon etwas geholfen, weil ich mache das Gegenteil.
Gut, aber das ist auch wieder ein Reflex, der ja vielleicht dann nicht zum Richtigen führt.
Oder auch vielleicht schon. Nein, ich
wo
meine aber...
Wo hast du das Gegenteil von dem gemacht, was ich gesagt habe?
Oh, der... jetzt unzählige von Beispielen.
Ja, ja.
Immer dort, wo ich cool habe.
Also gut.
Nein, aber es ist ja schon wichtig, dass... Ich meine, logisch ist es ein gefährliches Business, aber es geht ja darum, ob es einfach eins, zwei umsetzt oder nicht und was mit dem Ratschlag machst. Und wenn du natürlich einen Ratschlag bekommst, wo du auch sakrosant betrachtest und dann umsetzt, ja, dann wird es allenfalls.
Ja, und ich glaube, als Jurist bist du irgendwie auch am falschen Ort. Also, du bist ja Anwalt und du weißt, du trägst Verantwortung. Und du kannst dich nicht delegieren, indem du dich dann einfach einen Ratschlag einholst und dich dann strenger die haltest. Also der eigene Kopf muss immer mitdenken.
Ja, aber sie sind schon wichtig. Also ich wollte jetzt da nicht sagen, Ratschläge sind alle falsch und alle unwichtig. Ein Austausch ist wichtig und der nein, kann allenfalls zentral, auch ja. in Form von einem Ratschlag erfolgen.
Er fährt dann weiter und sagt, ich habe schon viele sehr schlechte Ratschläge bekommen, aber ich bin sicher, ich habe auch schon viele schlechte Ratschläge gegeben.
Ja, er ist ja schon lang Professor und er ist ja unzählige Male sehr gefragt worden um Rat.
Ja, das ist er wahrscheinlich sicher. Also ja, er war mit 27 ist Professor gewesen.
Ja. Aber dass du jetzt als Professor um Rat gefragt wirst, das finde ich jetzt nicht absolut erstaunlich.
Ja, ja, nein, nein. Aber eben, er quasi zieht die Brille an und sagt eben, also auch ich gebe schlechten Rat. Es ist nochmal ein Warnschild, wo er einfach sagt, leset die Briefe vor dem Hintergrund, dass das von meinem Hintergrund ist das ein Ratschlag, aber messet das an euren eigenen Vorstellungen?
Ja, das ist also alles andere wäre ja ein bisschen anmassend, nicht?
Ja, du sagst das jetzt und ich bin ja ganz bei dir. Aber wenn du sonst Ratgeberbücher siehst, dann sind die ganz anders. Ich erzähle dir in diesem Buch die 15 genialen Tricks, wie du jede Schuhsohle verkaufen kannst. Das ist ja sonst so der Groove dieser Ratgeberbücher.
Ja, aber Ratgeber sind ja viel so, und auf das geht er dann schon auch noch ein, so verallgemeinert. Und Verteidigung oder Strafrecht ist einfach nur mal verallgemeinert. Das ist schwierig, das geht einfach nicht. Du kannst nicht so eine allgemeingültige irgendwas floskeln als Rat geben.
Ja, das ist
nicht möglich. Wenn ein Ratgeber ist, mitmachen sie dreimal in der Woche Sport und essen sie 4 Karotten pro Woche. Ja, gut. Also.
Nein, das ist ja das auch, wo man uns ja bei dir vorwirft, wenn man sagt, es kommt darauf an. Aber es kommt eben wirklich auf jedes Detail darauf an.
Natürlich kommt es darauf an. Das ist wie, ratet jeder von ihrem Klienten nie Aussagen zu machen. Nein. Also, es gibt nicht so klassische, allgemeingültige Grundsätze, die das Ratschlag so kannst verteilen kannst. Finde ich.
Er erzählt dann auch, warum er den Vorbehalt macht. Nämlich im Sinn, wenn man einen Rat gibt, geht man immer von sich aus und seinen Vorstellungen und seinen Erfahrungen. Und was für dich selber stimmt, stimmt dann zwangsläufig nicht für dich. Weil er weiss, er geht ja nachher in den Rat später, also in seinen Briefen, geht es glaube ich nicht um Details in Straffällen, sondern es sind ja mehr generelle Fragen. Wer sind deine Helden? Wie gehst du mit Niederlagen um? Das sind ja seine Fragen und nicht Detailfragen in der Strafverteidigung.
Das habe ich noch nicht gelesen. Weißt, ich habe eben nur die erste Seite gelesen. Aber das sind ja Briefe, die er gestützt auf Ratschläge, die tatsächlich von ihm verteilt worden sind, jetzt verschriftlicht werden.
Aber ich glaube, die Leute, die bei ihm Rat suchen, sind eben Junganwälte oder Studentinnen und Studenten. Und die fragen ja dann nicht, hey, der Fall XY, wie soll ich da?
Nein, ja, gut, ja.
Sondern es geht darum, hey, welche Karriere soll ich machen? Soll ich Richter machen oder Staatsanwalt? Oder Anwalt? Mhm. Er schildert ja auch das Beispiel, dass ihm eben ein langdienter, hochangesehener Richter empfohlen hat, wird unbedingt Richter.
Ja, gut, dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Logisch. Wenn ich einen Ratschlag, egal wie was, verteile, komme ich auch von meiner Ansicht her, von meiner Herkunft, von meiner Erfahrung, von Erfahrung gewarnt, nicht wahr? Das ist sehr ich-bezogen. Und ich rate natürlich das, was ich als Bestes finde. Also, gut, es gibt noch dort, wo noch schlechte Ratschläge, extra schlechte Ratschläge verteilen, aber wir gehen jetzt mal vom Positiven aus, wo mir als Beste will, mit einem Rat.
Wieso hast du jetzt nach dem Vorwort das Gefühl, dass er nicht das Beste für seine Leser will?
Sicher auch für seine Leser, aber sicher auch für sich. Man kann jetzt das auch ganz einfach sagen und sagen, er schreibt ein Buch und will aber sich haftrechtlich absichern.
Nein, dass, das Label... Nein, das Label, das Warnschild am Anfang, da geht es nur um Glaubwürdigkeit. Er ist natürlich ein rhetorischer Meister. In dem, dass er sagt, hey, tönt auch meine Ratschläge für, als vorsichtig lesen, kauft er sich ja ganz viel Kredit. Und das ist ja auch irgendein Teil vom Kerngeschäft von uns Verteidigerinnen und Verteidiger. Wir stehen ja immer unter dem Verdacht, dass wir etwas nur erzählen vor Gericht, weil es dem Klient nützt. Und da spielt es natürlich sehr Glaubwürdigkeit, deine Kredibilität spielt eine sehr grosse Rolle. Darum ist mir auch so wichtig, dass das, was ich vorträge, dass ich das immer auch selber glaube.
Ja, ja. Also nein, bei dem bin ich bei dir. Aber dass jetzt seine Aussage, dass seine Ratschläge auch falsch sind, seine Glaubwürdigkeit erhöht. Ja, schon auch. Aber wenn er jetzt will sagen, dass sie meine Ratschläge bitte machen, das ist das absolute Null-Plus-Ultra, dann sind wir sowieso noch mit anders.
Aber ich glaube, er ist in dieser Gefahr. Also wenn er da als grosser Strafverteidiger plus Harvard-Professor mit 27, da ist doch einfach generell von dem Aussenbild, was ja dann nicht wirklich muss stimmen, aber da ist das Gefühl, das ist der juristische Überflüger. Und dass dann da Leute relativ unkritisch einfach glauben, was er sagt und meinen, das sei sakrosankt und
ja.
Also ich glaube, es ist eine reale Gefahr, die er da auffängt. Und damit baut er sich aber auch gerade wieder Glaubwürdigkeit auf.
Siehst du das? Manchmal siehst du es schon auch so. Oder man kann es auch so sehen, sagen wir es mal so.
Ja, du weißt, wir müssen es dann auch messen, wenn wir tiefer im Buch sind. Jetzt wissen wir ja nicht viel mehr als Titel von der... Ich weiss nicht viel mehr als die Leitung und Titel von der möglichen Kapitel, ja, die wir lesen. Ja. Jetzt darf man ihn aber auch nicht so verstehen, dass er sagt, Rat bringt überhaupt nichts. Mhm. Sondern er sagt, wenn du quasi selber weißt, wer du bist, dass du eben anders bist, dann kannst du ja durchaus Rat eben selber annehmen und umsetzen, wie es eben dann für dich stimmt.
Mhm. Genau.
Also ich denke jetzt da gerade an ein Beispiel, wenn man sagt, wie tut man überzeugend plädieren? Was jetzt für meine Persönlichkeit zum Plädieren zu einer Überzeugung führt, muss ich nicht zwangsläufig bei dir gleich sein. Sondern man muss wie seine eigene Stimme finden. Und das finde ich ganz wichtig, wenn ich einen Ratschlag geben darf, ist, dass der sucht deine eigene Stimme und vertraut ihr.
Ja, das ist ja das, was er sagt, oder? Menschen haben so Angst vor dem Klonen. Und nur was für dich funktioniert, muss überhaupt nicht für mich funktionieren, und das nicht darfst du übersehen, dass du, wie du sagst, auf dich musst schliessen. Und wenn es deine Wortwahl ist, ist das schön, aber es muss nicht meine sein. Kann meine sein, kann aber auch nicht meine sein. Und es ist wichtig, also schlussendlich sagt er eigentlich, bist du dich, und dann bist du besser, als wenn du einfach irgendjemand anderes, was du meinst, ist dein Vorbild, versuchst zu kopieren.
Ja, genau, und er sagt dann eben, sieh den Unterschied und ziehe genau aus diesem Unterschied die entscheidenden Schlüsse, dass es eben dann für dich, für dein einzigartiges Leben stimmt. Jetzt, wenn man sagt, man baut auf Ratschläge von anderen, oder anders gefragt, hast du in deinem Leben mal Ratschläge angenommen?
Ja, natürlich.
Jetzt auf unseren Beruf gewendet. Also du bist in der Mittelschule und dann hast du irgendwann News studiert. Ist das aufgrund von einem Ratschlag passiert?
Jein. Ich habe einen Ratschlag angenommen und bin in einer Berufsberatung.
Also der Ratschlag war, mach eine Berufsberatung.
Sozusagen, ja, oder ja. Dann bin ich da gewesen und dann ist eine Auswertung gekommen. Das ist dann wie nicht ein Ratschlag.
Was soll es denn sonst sein?
Ja, jein. Oder? Das ist einfach eine Auswertung. Deine Tests ergänzen. Hm.
Ja gut, aber das ist ja wie mit dem Fortress. Das ist immer auch sehr... Das ist nicht einfach etwas Absolutes. Das ist einfach eine Empfehlung. Und zudem ist der dir den Rat gibt, hat ja dann keine Ahnung von dem Beruf, den er dir, in dem Fall Juristin, angeraten hat, außer der ist selber auch Jurist.
Hat man eben nicht. Er hat mir keine Ahnung. Nein. Die Auswertung hat dann gegeben, welche Berufe für mich in Frage kämpfen. Und das sehe ich nicht als Ratschlag. Und dann habe ich einen von denen ausgesucht.
Ah, du hast dich an den Rat gehalten.
Es ist immer noch kein Rat. Dort war es kein Rat. Der einzige Ratschlag, den ich bis dahin befolgt habe, ist, dass ich in die Berufsberatung gehe.
Gut, dann hast du den Ratschlag einen befolgt.
Wobei es eigentlich blöd ist, weil ich es vorher schon gewusst habe, was ich mache. Aber ist ja gleich.
Du hast es vorher schon gewusst?
Ja, ich habe es vorher schon gewusst.
Was hast du denn vorher schon gewusst?
Dass ich Jus würde studieren.
Wieso denn?
Keine Ahnung, das ist schon lange klar für mich. Mhm. Aber ich habe den Ratschlag angenommen, um mein Spektrum zu öffnen, zu erweitern. Ich bin an die Berufsberatung, dann habe ich doch auch noch etwas anderes gehört als nur Anwältin.
Anwältin oder Juristin?
Nein, Anwältin, ganz klar. Von Anfang an. Nie etwas anderes.
Ah, krass.
Ja.
Seit wann denn?
Boah. Früh.
Acht?
Ja. Nein, nicht die andere Seite. Nein, das ist dann...
Nein, aber überhaupt Juristin. Also du hast das Bild von der Anwältin seit 8.
Ja, 10. So.
Andere haben noch auf dem Ponyhof Rössli reiten und du hast schon gesagt, Anwältin.
Nein, gut, ich habe schon, also meine, mein Freundschaftsbuch ist schon noch, ich will Prinzessin werden oder so. Nein, ich weiß nicht, aber nein, es war ziemlich früh klar gewesen, dass in die Richtung und dann klar Anwältin. Und dann über Berufsberatung und dann hat es dann andere Optionen gegeben und ich habe mich nicht auf die fokussiert. Ja. Und dann hat es immer wieder, natürlich hat es immer wieder Ratschläge gegeben. Gang ans Gericht, mach ein Substjahr, mach das, mach jenes. Logisch, das ist, glaube ich, überall so. Aber es ist bei den Juristen sicher auch sehr häufig, dass fallen sie den Ratschlag kommen. Vor allem in der Karriereplanung oder im beruflichen Werdegang. Und wie sollst du dein Studium ausgestalten und. Das kennst du nicht so mit den Wahlfächern. Wir hatten eben Wahlfächer gehabt. Und dann ist es natürlich darum gegangen, welches Wahlfach nimmst.
Also da wäre, wenn ich wieder mal gefragt werde für einen Ratschlag, würde ich sagen, bei den Wahlfächern darfst du auf keinen Fall auf Karriere schauen oder aufs Geld, sondern mach, was dich interessiert.
Ja, das sehe ich anders. Wenn ich einen Ratschlag geben darf, dann mache ich eine Kombination. Nein, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals sind gewisse für mich recht wichtige Fächer, Wahlfächer gewesen, zumindest in der, wenn sie nur an der Oberfläche kratzen und ein bisschen Grundlagen sind. Und dann ist es matchentscheidend, dass du das DPO kannst, dass du das CPO kannst. Und es ist damals auch matchentscheidend ja, für ein Audi-Jahr und.
Nina, der Unsinn mit diesen Credits sammeln, da ist mein Ratschlag, natürlich sammelt die Credits, aber macht auch, was euch interessiert. Und wenn das Studium ein Jahr länger geht, ihr könnt noch genug lang arbeiten. Ja.
Das ist eine Mischung. Mein Ratschlag ist eine Mischung. Aber eben, du siehst, es hat ganz viel. Und ich meine, andere Studien erlauben dir, nimm das und das Fach, weil du mega einfache Prüfung hast und Credit hast.
Ah ja, gut, oder? Das kann natürlich auch etwas
sein. In die Richtung geht es natürlich auch. Ja, oder geht zu dem und dem in Vorlesungen, weil die Folien sind super oder musst nicht gehen, keine Ahnung was. Also es hat sich alles nochmal verändert. Aber wir haben ja noch so Präsenzunterricht, also schon ja, nicht, dass wir auch unterschreiben müssen, dass wir dort sind, aber es ist nicht mit 700 Podcasts und Corona hat da, glaube ich, schon ein bisschen geholfen.
Wir haben noch Professoren gehabt, die nicht einmal ein Skript hatten. Genau aus dem Grund, weil sie wollen Präsenz
erzwingen. Ah ja, das haben wir auch gehabt. Ja. Das haben wir auch noch gehabt.
Und was wir wirklich Sensationelles gehabt haben, sind Parallelvorlesungen. Also du hast zum Beispiel zwei Professoren gehabt, die gleichzeitig, sagen wir, Haftpflichtrecht gelesen haben. Oder gleichzeitig Privatrecht oder gleichzeitig Römischrecht. Und das hat brutal selektioniert. Weil beim einen war der Hörsaalpumper voller gewesen, und beim anderen, weißt du, ein trümmeliges Grüppli. Und ich meine, das ist dann so richtig Konkurrenzdruck für die Professoren.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich dem Spardruck zum Opfer gefallen. Aber ich habe das eigentlich sehr gut gefunden. Weil du hast dann können typabhängiger auswählen.
Ja, also ich müsste früher nicht dort sein.
Nein, ich bin natürlich immer bei dem gegangen, wo weniger Leute hatten.
Okay, ja. Na gut. Das ist ein guter Ratschlag.
Ja. Meine Präsenz ist wieder erwartet nicht so hoch. Jetzt, wenn man sagt, man baut auf Ratschläge oder einem interessieren Ratschläge. Du hast vorhin gesagt, Juristen, ist das gang und gäbe. Aber das bedingt ja, dass man davon ausgeht, dass Menschen aus den eigenen Fehlern lernen.
Natürlich bedient es, dass Menschen aus Fehlern lernen, aber ein Ratschlag muss ja nicht zwingend mit dem einhergehen. Ich weiss, er geht auf das ein. Er zitiert oder geht auf einen anderen Anwalt ein, der gestützt auf seine Erfahrung anscheinend Ratschlag verteilt und immer wieder den gleichen Fehler macht.
Gut, aber das ist natürlich schon eine Gefahr, wenn du etwas routiniert kennst. Oder sagen wir, bei unserer Zunft, man macht es immer gleich. Das Zugreifen auf Textbausteine, das ist ja auch so eine Routine, wo sich wo quasi wie weitergehst. Und es hat dann schon Gefahr, dass dann das Ganze ein bisschen inhaltsleer wird, weil man nur etwas reproduziert, was man selber eben nicht gedacht hat. Und die eigene Denkleistung, das ist jetzt auch eine Gefahr bei KI, dass wirklich die eigene Denkleistung verschwindet.
Das ist aber ja nicht so ein Problem von der Anwälte, würde ich jetzt mal sagen. Oder ja, es gibt vielleicht auch Ärtig. Aber Textbaustein ist eigentlich
ja, oder sagen wir, oder ich finde zum Beispiel den Richterjob sehr schwierig, weil du kommst immer wieder einen Aktentag, kaum hast einen Fall erledigt, kommst schon der nächste Aktentag. Und du hast viel zu wenig Leben. Du siehst auch die Leute nicht. Du hast das Gefühl, das Leben ist in diesen Akten. Aber die Akten können nur einen Bruchteil wiedergeben. Und dass du das Gefühl hast, beim 19. Drogendelikt, wo ja in diesen Akten auch immer gleich daherkommt, dass du dann wie das Gefühl hast, ach, wieder der gleiche Fall. Und du so in eine Spirale gehst, dass du nicht mehr wirklich den Einzelfall anschaust. Und das ist auch eine grosse Kunst von uns, dass wir eben das Gericht so ansprechen können, dass es merkt, ah, in dem Fall ist jetzt etwas Besonderes, wir müssen gleich genau anschauen.
Ja.
Aber so das Risiko jetzt von dem älteren Anwalt, der quasi Fehler reproduziert, also das ist schon real.
Ja, das ist schon real und das ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Er sagte dann auch, er hätte den Textbaustein sozusagen schon seit Anfang an nicht verstanden und dann hat er irgendwie ein paar Jahre später den Textbaustein schon wieder gelesen. Also der Anwalt hätte es offensichtlich nicht gelernt. Und das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig. Und das hörst du ja dann schon auch. Es gibt ja viele, vor allem Polizisten, die ja dann ein bisschen reden mit einem, die sagen, ja, es gibt immer andere, auch bei euch und so. Und ja, ich glaube, also alle Seiten machen, gibt es so Kreaturen, die immer und immer wieder die gleichen Fehler machen und nicht lernen. Das ist so.
Eben, es ist auch ein bisschen eine Frage von der Persönlichkeit. Wie neugierig ist man? Welchen Anspruch hat man an sich selber, an den Fall, an seine Arbeit? Wie wichtig ist einem überhaupt die Arbeit? Und entsprechend geht man halt auch anders mit so Fragen um.
Das spielt sicher rein. Ja, das spielt sicher rein. Aber also man kann einfach Fehler machen, wenn man es nicht besser weiß. Also die Variante gibt es schon auch. Nicht, dass das jetzt besser wäre, aber das gibt es. Dann ist es wenigstens nicht, ist man gleich so,
Ja, aber weißt du, so eine frische Aussicht reinholen, das tut mir bedeutend. Und wir als Anwälte haben ja eben, stehen dauernd vor Gericht bei der Staatsanwaltschaft und kommen ja dauernd eins auf den Eckel über. Also wir kommen dauernd eigentlich ein bisschen, wir kommen sehr viel von Aussichten auf uns zu, die uns beurteilen. Die dann auch vielleicht auch den Honorarnot uns zu verstehen gehen. Also die hätten das jetzt viel effizienter und mit viel weniger Aufwand können. Und darum sind wir, glaube ich, auch weniger risikobehaftet für das Erstarren in der Funktion. Und bei Richtern, die quasi nie, haben ja kein Widerpart. Die sind ja gottähnlich. Die schauen die Akten an, machen die Hauptverhandlung, durchschauen den Beschuldigten und sprechen ihr ein Urteil. Und dann hast du vielleicht zwei Jahre später das Obergericht, das etwas anderes sagt. Aber bis dann bist du nicht mehr derart detailliert in deinem Fall rein, dass du überhaupt weißt, wo ist jetzt allenfalls ein Fehler gewesen. Und dort ist ja wie keine Lernkultur immanent. Und dann ist schon Gefahr, dass du wie erstarrst.
Ja gut, und das können wir natürlich gar nicht, weil wir haben ja immer jemanden neben uns. Also unsere Klientschaft ist immer neben uns und halten uns auf Trab.
Ja, die auch, ja. Ja, aber ich frage mich auch, gibt es nicht ein besseres System, wo das ein bisschen, weißt du, ich finde zum Beispiel auch im amerikanischen System sehr gut, dass das Gericht und der Anwalt in einen Dialog treten. Bei uns ist ein Anwalt steht vor Gericht und plädiert etwas und das ist immer vor der Erwartungshaltung, was sich das Gericht könnte interessieren. Aber eigentlich wäre es spannend, wenn nach dem Plädoyer eine Diskussion losgeht, wo quasi das Gericht klar sagt, das ist für uns die zentrale Frage, wenn sie zu dem noch etwas sagen. Und wie auch das Gericht ein bisschen aus der Decke käme.
Es gibt so gewisse Vorstöße, die in die Richtung gehen, aber nicht zu dem Zeitpunkt, sondern am Schluss in der Urteilsbegründung, dass es dann einen Dialog geben kann. Aber erst nach der Ausfällung vom Urteil. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile wieder gestorben ist, aber es war mein Thema.
Gut, aber es gibt souveräne Richter, mit denen kannst du reden. Und andere ist das nicht möglich.
Ja, aber es ist die Frage, wann. Also machst du nicht eine Diskussionsrunde auf?
Ich habe natürlich noch die öffentliche Urteilsberatung erlebt. Also, du konntest in der Urteilsberatung dabei sein.
Und drei schreien.
Nein, drei Schreie nicht. Aber dann hast du ja Stimmungen mitbekommen, hast ja gehört, was der Einzelne sagt. Wir haben ja auch eine öffentliche Urteilsberatung am Bundesgericht zusammen erlebt, wo sie einfach irgendwelches Zeug runtergelesen haben, wo irgendwelche Gerichtsschreiben vorbereitet haben. Aber weißt du, da muss ich auch sagen, wie starr ist das System, wie starr sind das als Persönlichkeiten, wenn sie nicht mehr fähig sind, das Echtes in Echtzeit, wie wir zwei jetzt etwas diskutieren, sondern dass dann da vorgefertigte Sachen ablesen und es gar nicht zu einer eigenen Diskussion kommt. Dann kann man es ersatzlos streichen. Aber dann muss ich fragen, sind das die richtigen Leute für diese Funktionen?
Das ist zu hoffen, dass es in der nicht öffentlichen Urteilsberatung eben anders läuft. Und das weißt du ja auch. Du warst ja auch im Gericht gewesen, dass es schon auch anders kann sein. Also an diesen Urteils Beratungen, wo ich dabei war. Natürlich hat es auch die Erde gegeben, wo ich etwas geschrieben habe, aber du hast nicht, jeder hat seine, also gut, ich bin nicht richtig gewesen, aber Meinung aber gelesen, sonst hat es dann schon eine Diskussion gegeben. Also zumindest bei uns hat es Diskussionen gegeben.
Ja, ich habe in dem Zeitpunkt, wo ich im Gericht war, ich habe das eigentlich als noch eine befruchtende und eine höhere Rechtskultur erlebt. Aber ich weiss nicht, ob das dem ganzen Pendenzenberg ein bisschen geschuldet ist, dass ich das Gefühl habe, auch sagen wir, auf Ebene Obergericht, aber vielleicht liege ich völlig falsch, dass dort der Referent einen Urteilsvorschlag schreibt und dass dann das vielleicht gar nicht mehr so gegengeprüft wird. Oder am Bundesgericht ist ja auch so, es gibt einmal, glaube ich, einen Urteilsvorschlag.
Ja, dann geht er durch.
Und nachher entweder wird er durchgenickt und wenn irgendwie jemand eine andere Meinung hat, dann kommt es zu einer öffentlichen Urteilsberatung. Aber das System ist halt, wenn alle einverstanden sind, dann geht es durch ohne eine Urteilsberatung. Eine physische Urteilsberatung, wo alle anwesend sind. Und ich frage mich, ob das System so ist, dass das eben nicht einfach begünstigt, dass man findet, mit diesen vielen Pendenzen, wir machen es einfach. Und ist das wirklich das, was wir wollen? Oder würde uns die Justiz nicht, wäre es das nicht wert, dass wir es anders haben? Dass man eben die Leute würde zwingen, sich wirklich damit auseinandersetzen und nicht abhängig ist von der Persönlichkeit und dem Arbeitsethos.
Das gut, jetzt aber in mündlichen Verhandlungen kannst du immerhin sagen, sie sind ja alle anwesend, sie hören zu und dann, dass dann nachher eine Diskussion... Ja, erstens für uns ist es nicht die Ausnahme.
Nein, aber im Bundesgericht ist die Mehrheit ist ja einvernehmlich. Also einstimmig.
Ja, aber das sind ja schriftliche Verfahren. Oder?
Also du findest am Bundesgericht weniger...
Nein, ich finde es nicht weniger. Aber das ist einfach ein bisschen anders konzipiert als jetzt erste und zweite Instanz zumindest. Du bist ja eh schon schriftlich. Dass du vielleicht findest, ach komm, ich nix durch, dann haben wir es erledigt. Aber sonst, wenn du eine Verhandlung hast, bist du physisch vor Ort, gibt es ja keinen Grund, um dann in dem Moment nicht... Und ich weiss auch nicht, ob das... Also,
Nein, das ist schon so.
...die Meinung vertreten. Richter und Richterinnen sowie Gerichtsschreiber ihre beratende Stimme haben. Und ich glaube, ich wüsste nicht anders, aber ich glaube, die Diskussion oder die Beratungskultur gibt es schon immer noch.
Ja, das wäre zu wünschen, ja.
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn ich anstatt eine Stunde aufs Urteil, vier Stunden aufs Urteil warte, dass das gestützt auf das ist und nicht, weil der Kuchen besonders gut ist.
Du, wir haben ja auch, im Übrigen, ich möchte mich ein bisschen korrigieren, wir haben ja auch Urteile, wo es einmal Mindermeinungen gibt, die zu Protokoll gegeben werden. Und das zeigt ja, dass intensiv gerungen worden ist und dass halt jemand sich dann eben an dem Urteil derart gestört hat, dass er sich Mühe gemacht hat und die Mindermeinung eben zu Protokoll gegeben hat.
Ja, und das weißt du wahrscheinlich, das braucht einiges.
Das braucht einiges.
Das weißt du wahrscheinlich auch noch. Also, dass du das machst, kannst du dich wirklich nicht ehrlich mit dem Einverstandenen erklären und nimmst den Aufwand auf dich und sagst, zu dem muss ich jetzt eine andere Position vertreten.
Um wieder zurückzukommen zum Buch, also er meint, viele Jahre Erfahrung, das ist nicht gleichzusetzen mit, der Rat hat mehr Wert. Sondern eben, es hängt auch darauf ab, wie ist man fähig, aus eigenen Fehlern zu lernen und sich immer wieder neu zu denken.
Das trifft jetzt nicht auf die jungen Anwälte zu, aber es trifft auf die jungen Anwälte zu, dass wir das wissen, dass man den alten Anwälten nicht einfach blindlings vertraut. Fühlst du dich angesprochen?
Du, wenn ich mir das Leben hätte einfach machen wollen, dann hätte ich sicher nicht wollen, dass du meine Partnerin in Crime wirst, oder?
Oh.
Was ich auch noch einen wichtigen Gedanken finde, den er sagt, ist, gute Arbeit ist nicht zwangsläufig an Erfolg gekoppelt. Also man muss klar unterscheiden zwischen guter juristischer Arbeit und dem Erfolg. Mhm. Du kannst gewinnen, obwohl du ganz schlecht verteidigt hast. Mhm. Oder du kannst verlügen, obwohl du sensationell verteidigt hast.
Mhm. Das finde ich, find ich für Strafrechtler wichtig.
Weißt, es gibt ja die, die sagen, ich habe noch nie verloren.
Ja. Das, aber ich meine, mit dem hat er tatsächlich jeder junge Anwalt, glaube ich, mal.
Was?
Oder vielleicht auch mehrfach. Oder vielleicht sind es sogar die gestandenen Anwälte. Ja, dann hörst du die Erfolgsgeschichte von irgendwelchen anderen. Und dann denkst du so, Kopf, ich will irgendwie auch wieder mal und so. Und dann, wenn du so ein bisschen näher erfährst, aha, es geht um so Sachen. Aha, okay, dann relativiert das vielleicht wieder ein bisschen. Und ja, teilweise hast du halt einfach... Ja, hast eine super Arbeit geleistet und wirst nicht belohnt.
Ja, und vor allem, was heisst das? Ich meine, echte Strafverteidigung ist ja, weißt du, das klein im Tagesgeschäft. Also es ist nicht, das haben viele falsche Vorstellungen, es ist nicht der grosse Anwalt, der der Hauptverhandlung kommt, plädiert und dann kippt alles. Das ist der absolute Ausnahmefall. Sondern Arbeit, das ist tagtägliche Arbeit mit dem Klient, in den Zellen, mit den Beweismitteln. In der Zusammenarbeit auch mit der Staatsanwaltschaft?
Nein, aber das meine ich. Also, du kannst perfekte Arbeit leisten in einem Fall und am Schluss hast du nicht den Freispruch. So, also, auch wenn es vielleicht von Anfang an gar nicht möglich gewesen wäre. Aber das ist so. Oder? Du machst super Arbeit und hast halt einfach eine viel mildere Strafe oder hast sonst etwas rausgeholt oder keine Ahnung was.
Ja, und wir haben halt mit Menschen zu tun und zwar auf jeder Seite. Also der Klient, der Staatsanwalt, das Gericht. Und ich bin sogar der Meinung, oder? Je nach Gerichtsbesetzung, der gleiche Fall, das gleiche Plädoyer, andere Gerichtsbesetzung, andere Dynamik, andere Persönlichkeiten, anderes Urteil.
Definitiv.
Das ist so relativ. Ja. Und das Ganze hat auch unglaublich viel mit Zufall zu tun, mit Tagesstimmungen, mit Föhn, mit Vollmond, mit Essen, mit Verhandlung vor dem Mittag, Verhandlung nach dem Mittag.
Ja, das sagt er ja auch.
Ja,
er geht ja auch auf das ein, dass... Wenn er gefragt wird, wie komme ich an den Punkt, wo du bist, dass er eben dort eigentlich keinen klassischen Rat kann. Oder eigentlich nur kann sagen, du, keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Das
eine hat zum anderen
Gefühl und mega viel Zufall, ja. Und er hat eigentlich einfach nur eine Kanzlei haben in Brooklyn, glaube ich. Und mehr nicht. Also, ja.
Ja, es gibt einfach viel zu viele Variablen und Faktoren, die mitspielen, als dass das Ergebnis allein eine saubere Rückmeldung wäre. Er sagt auch, der beste Rat ist maßgeschneidert, also konkret für die betreffende Person, was natürlich bedingt, dass man dann die Person selber sehr gut kennt. Und ich finde, das gilt für die Strafverteidigung per se. Also was wir abliefern, ist eben ein maßgeschneidertes Geschäft. Und wir tun nicht Fälle ab der Stange verteidigen.
Nein. Ja, es ist auf die Person, also auf die Person, auf die Umstände, auf die Details, auf, ja.
Und irgendwie eine Staatsanwaltschaft oder mit diesen Strafbefehl, mit der Erledigungsmaschinerie, verkennt das, dass eben jeder Fall anders ist und dass ein Staatsanwalt, auch wenn er umfassend abklärt, nie so nah beim Mensch dieser Situation ist, wie jetzt eben die Verteidigung. Darum A, braucht es eine Verteidigung und darum B, ist eigentlich das Schnellurteil namens Strafbefehl, führt zu sehr viel Ungerechtigkeiten.
Ja.
Dann schildert er, wie er überrannt wird von Klienten, berühmten und nicht so berühmten. Und er sagt, er kann nur einen kleinen Prozentsatz von den Fällen, die ihn hinantreibt, werden auswählen.
Das ist ein armer Tropfen.
Und das macht er nicht nach Geld, sondern was ihn interessiert, sind, dass es spannende Fälle sind. Und das, wo alle Fälle, die er übernehme, verbinde, sei, das macht ihn wütend, wenn etwas Unrechts geschehe. Und das sei ganz egal, ob man schuldig ist oder unschuldig.
Das ist ein super Satz.
Eben, auf das will ich raus.
Ja.
Wir können Furore entwickeln, obwohl wir absolut auf der Seite sind von jemandem, der vielleicht nicht so gute Sachen gemacht hat.
Ja. Ja, Schuld oder Unschuld spielt keine Rolle, wie er sagt.
Spielt keine Rolle.
In gewissen Situationen, ob also die Ungerechtigkeit, ja. Da bin ich voll bei ihm, ja.
Und da meinen wir auch Gerechtigkeit im Verfahren.
Natürlich, alle, ja, klar. Ja.
Das Einhalten von den Prozessregeln, der Umgang mit den Personen, der Weg zu einem gerechten Urteil.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, den viele nicht verstehen.
Eben, ich glaube, das ist so, weißt du, wie kannst du nur?
Ja.
Und das ist eben die perfekte Antwort.
Oder der Auslöser. Wie kannst du dich innervieren über die Ungerechtigkeit, die jemand mit der Fahrt, der offensichtlich schuldig ist?
Wie hast du jetzt deine Sprache gefunden? Also hast du es gerne gelesen? Ist es einfach gewesen, oder?
Ja, ja.
Also es ist flüssig zum Lesen,
ja,
oder?
Ja, flüssig zum Lesen.
Es hat einen Zug.
Wobei, ich, ja, also stimmt, bis jetzt, ja. Ich muss es immer nach 80 Seiten entscheiden. Ich muss Bücher nach 80 Seiten bewerten.
Aber viel mehr Seiten hat es gar nicht, das Buch.
Ja, jetzt in dem Fall ist es wahrscheinlich etwa nach 15.
Gut. Wie heisst das erste Kapitel, Nina, wo wir jetzt dann einsteigen?
Es ist der Ratschlag Nummer 1. Und zwar,
nein, Begriff.
Also mein Brief. Er sagt, jeder Brief ist ein Ratschlag. Oder ist ein Ratschlag? Also es ist ein Ratschlag. Und der heisst, wähl deine Helden vorsichtig aus.
Hast du Helden, Nina? Ich zeige also, gerade.
Ich kann gerade sagen, man muss es auf sich zeigen. Ja.
Also wir besprechen es nächstes Mal eingehend.
Ist gut.
Kannst du noch eine gute Erklärung überlegen?
Ist gut, mache ich doch.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.